Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 615 des Audiocasts zu CC2 TV. Ich begrüße alle, die zuhören, die den Mut dazu haben. Ja, alle, die unterwegs sind, die das immer im Auto hören, wenn sie zur Arbeit fahren. Alle die, die in der Badewanne sind oder wenn sie mit dem Hund ausgehen, zuhören, was ich wieder zu erzählen habe. Ich grüße nach Holland. Da bekomme ich auch immer wieder Grüße. Natürlich in die Schweiz, natürlich nach Österreich. Seid tapfer. Bei euch wird auch irgendwann mal wieder Verstand in die Politik einziehen. Und würde hoffen, dass es auch in Polen und in Ungarn bald soweit ist. Aber wir müssen abwarten. Es sind ja nicht die Menschen, es sind ja nicht die, mit denen wir hier in Europa zusammenleben, sondern es sind immer nur so ein paar, die dummerweise aber von den Menschen auf diese Position gebracht worden sind. Die Menschen selbst habe ich niemals Probleme damit. Mit Regierungen? Naja, reden wir nicht drüber. Fangen wir einfach mal an mit einigen Themen, die ich heute ausgesucht habe. Mal sehen, wie weit ich komme. Sagt Ihnen Bubblefish etwas? Per Anhalter durch die Galaxis, dieses, naja, sicherlich etwas merkwürdig, dennoch lustige und auch ansehenswerte Fernsehteil, es sind ja eigentlich mehrere Teile, das hat einen Universalübersetzer in die Welt gesetzt, und zwar Bubblefish. Das ist also ein kleiner, er wird auch gezeichnet wie so ein kleiner Fisch, dem man sich ins Ohr steckt. Und der jede Sprache im Universum in Echtzeit übersetzen kann. Der ernährt sich von Gehirnwellen, von Gehirnaktivität. Und seine Ausscheidungen, die sendet er direkt an das Gehirn seines Trägers, sodass der also direkt im Kopf, ohne das Ohr, das Trommelfell in Bewegung setzen zu müssen, hören kann, in Anführungszeichen, was da so Sache ist. Ja, jetzt haben wir im Internet seit einigen Jahren die Möglichkeit, mit Übersetzern das, was wir nicht verstehen können, weil es in einer fremden Sprache geschrieben steht, übersetzen zu lassen. Google ist ja da ganz vorn dran. Die haben ja wahnsinnige Entwicklungsarbeit geleistet, müssen dann natürlich dafür auch ganz, ganz viele Texte analysieren. Was für den einen eine Überwachung ist, für den anderen ein notwendiges Übel. So, und das klappt ja eigentlich ganz gut. Man kann Plugins installieren, mit denen man quasi markierten Text direkt übersetzen kann. Man kann ganze Webseiten übersetzen oder externen Text oder was auch immer. Was nicht so richtig geklappt hat bisher, naja, es klappt schon. Das ist gesprochene Sprache. Da geht man so vor, dass man zuerst mal das Gesprochene in Text übersetzt, also eine Zwischenstufe. Und diesen übersetzten Text, den geschriebenen Text dann, natürlich nicht auf Papier ausgedruckt, der wird dann in die Zielsprache übersetzt. So, und das dauert natürlich eine gewisse Zeit. Man muss erst mal diese Schritte durchgehen. Und jetzt hat Google etwas vorgestellt, und zwar Translatotron. Translatotron, ja. Und damit soll Sprache ohne Zwischenschritt direkt übersetzt werden können. Das ist zwar noch nicht Realität, aber es kommt wahrscheinlich in Bälde. So, das passiert also, ohne dass man jetzt diese Speech-to-Text, also diese STT-Geschichte dazwischen schalten muss. Hinterher diese TTS, haben Sie alle schon gesehen, Text-to-Speech. Und es klingt im Prinzip von dem ganz gut. Natürlich nicht das Akustische, sondern das, was das Teil machen soll und machen kann. Die ersten Vorstellungen davon, die haben gezeigt, dass es funktioniert. Die Ausgabe über den Vocoder kann man wieder frei wählen, welche Sprache man haben will, welche Stimme man haben will und so weiter. Die Stimmcharakteristik soll sogar beibehalten werden. Also wenn jemand da bestimmte Betonungen, Geschwindigkeiten und so weiter in seiner Sprache hat, um seine Informationen zu modulieren, soll das auch in der Zielsprache in etwa so wieder herauskommen. So, diese Übersetzung in natürliche Sprache, die soll also ja flüssiger als bei anderen Systemen passieren, weil auch hier weitere KI-Funktionalitäten mitarbeiten und auch präkognitiv arbeiten. Also im Grunde genommen schon vorher einschätzen, was kommt denn nun als nächstes, und schon mal verschiedene Übersetzungen vorbereiten, um dann die bereits übersetzte reale auszuwählen und das auszusprechen. Problem ist ja folgendes. Das sehen wir natürlich und hören wir natürlich auch bei vielen Fernsehberichten. Da sind Übersetzer da, menschliche Übersetzer. So, die müssen sich ja erstmal anhören, was da jemand sagt. Und da von der einen Sprache zur anderen die Sachen manchmal sehr verdreht, verschwurfelt sind, von hinten nach vorn, machen wir Deutschen ja auch, mit Zahlenfolgen zum Beispiel. 31 zum Beispiel, 30.1 wäre eigentlich richtig, oder 23 oder 42, weil wir gerade hier bei Babelfisch sind. All diese Sachen, die müssen natürlich erstmal eingelesen werden, erkannt werden, und danach kann man sie übersetzen. Und durch dieses neue System wird es also so sein, dass man jetzt versucht, vorherzusehen, was kommt als nächstes, das schon als Übersetzung vorbereitet und dann viel schneller aussprechen kann. Noch ist dieses Translatotron als Experiment von Google vorgestellt worden, aber auch die vorgestellte Übersetzung ist im Moment noch ein bisschen holprig, noch nicht so, auch wenn flüssig gesprochen wird, aber es sind noch zu viele Dinge, die quasi gleichzeitig passieren müssen, die von diesen Algorithmen, die zurzeit real sind, noch nicht so richtig in Echtzeit geschafft werden können. Echtzeit wird man wahrscheinlich niemals machen können, weil erst muss ja etwas gesprochen werden, bevor man es übersetzen kann. Es wird also zumindest nach dem heutigen Verständnis immer eine gewisse Zeit vergehen zwischen dem gesprochenen Wort und dem übersetzt gesprochenen Wort. Aber die Entwicklung geht weiter und es ist vorstellbar, wenn ich mir überlege, wie klein heute zum Beispiel Hörgeräte sind, mit denen man auch telefonieren kann, die also quasi auch sich koppeln an das eigene Mobiltelefon, mit dem man Musik hören und sonst was kann, kann ich mir vorstellen, dass irgendwann diese Technologie über unser Mobiltelefon, über Android-Applikationen auch Einzug halten wird in die Hörgeräte. Und natürlich diese Art von Hörgeräte ohne die Funktionalität des Hörgerätes auch für alle verfügbar sein wird, dass wir unterwegs im Urlaub, wo auch immer wir sind, tatsächlich unser Gegenüber verstehen können. Nur müssten wir immer einen Babelfisch, nicht einen Googlefisch dabei haben, um es auch dem Gegenüber in den Ohr zu stecken. Sonst können wir verständnisvoll nicken, wenn er etwas sagt. Aber er wird wahrscheinlich verständnislos schütteln, wenn wir etwas sagen. Aber jetzt kommt etwas anderes. Google wird ja als Datenkrake im Allgemeinen beschrieben und bezeichnet. Jetzt hat CNBC unter cnbc.com/2019/05/17 finden Sie dann Google Mail Tracks und so weiter. Da ist etwas ruchbar geworden, was von CNBC ausgegraben wurde, dass Google Daten speichert, nichts Neues, die sie aus E-Mails gewonnen haben. Also Google verfolgt und speichert und überwacht ist vielleicht nicht das richtige Wort, das wäre ja Echtzeit oder sowas, viele, viele Dinge. Also alles das, was wir im Internet einkaufen, was irgendwo über Google läuft, das wird gespeichert in ja einer extra Datei, die nicht direkt erstmal mit dem Konto zu tun hat, welches wir bei Google haben. Es läuft natürlich alles über Gmail. Da ist es so, dass nicht nur das, was ich darüber kaufe, sondern auch, was ich, wo Google nichts mit zu tun hat, bei Amazon, bei eBay kaufe, bei vielen anderen irgendwo in Geschäften kaufe, auch das, was irgendwie mal per E-Mail im Netz gewesen ist, eine Anfrage, eine Bestellung, eine Rechnung, eine Lieferung oder sonst was, alles das wird über Gmail von Google analysiert, kontrolliert und die Daten extrahiert und die werden gespeichert. Der Autor dieser Erkenntnis, sage ich mal, der hat also gefunden, dass er irgendwelche Kleidung gekauft hat, Schuhe und in einem bestimmten Geschäft vom 14. September 2015, sagt er. Weiterhin, dass er Cheesesteaks gekauft hat, Banana Peppers im Januar 2014, im 14. Januar 2016. Das ist gespeichert. Sachen, an die er sich gar nicht mehr erinnern konnte, dass er seine Starbucks Card aufgeladen hat im November 2014, dass er ein neues Kindle von Amazon gekauft hat am 18. Dezember 2013 und so weiter und so weiter. Wenn man sich das überlegt, hier werden also Informationen gesammelt aus Nachrichten, die man mit anderen Leuten, Geschäften, Firmen austauscht, ohne dass irgendeine Erlaubnis besteht. Ich meine, gut, Google hat das in seinen Geschäftsbedingungen drin, dass sie das analysieren, E-Mails und so weiter. Nur es ist noch niemals so in dieser Art und Weise in die Breite gekommen, wie das der Fall ist. Also der Autor hat also hunderte von Bestellungen wiedererkannt, die er irgendwann mal getätigt hat und die irgendwann mal über das Netz gelaufen sind als Information, die dann bei Google saßen. Google sagt jetzt natürlich dazu, okay, diese Daten sollen nicht weiterverwendet werden. Das macht vollkommen Sinn, weil wenn ich Daten nicht verwenden will, dann muss ich sie natürlich sammeln, irgendwo horten, weil ich sie ja nie brauche. Sie sollen auch nicht weiter verkauft werden. Sie sollen auch nicht dafür verwendet werden, Werbung gezielt für den Nutzer bereitzustellen. Da ist die Frage, warum sammelt Google so etwas? Müssen sie ihren Speicherplatz vollkriegen und den Stromverbrauch hochtreiben oder was? Also, es ist eine reine Verarsche, was da als Antwort von Google dafür kommt. Jetzt die Frage, was kann man denn so dagegen tun? Ja, erstmal nichts. Es gibt keine Möglichkeit, diese Verfolgen der eigenen Einkaufswut in irgendeiner Art zu unterbinden. Und wir wissen ja auch gar nicht, ob möglicherweise noch andere Informationen, die wir per E-Mail austauschen, auch hier irgendwie irgendwo gespeichert werden. Wir müssen ja davon ausgehen, wenn Google so nach eigener Erklärung sinnlose Sachen macht, Dinge zu speichern, die sie niemals verwenden wollen für irgendetwas, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass sie andere Dinge machen, um eben zu überwachen. Also, wir können nur, indem wir bei Google alle Webaktivitäten deaktivieren, das lässt sich ja machen. Wir müssen dann vertrauen, dass Google die auch nicht mehr trägt und nicht nur in irgendein für mich geheimes Verzeichnis schiebt, dass wir die ausschalten. Gut, dann haben wir den riesen Nachteil, dass wir keine passenden Suchvorschläge mehr bekommen, dass nicht mehr geguckt wird, der sucht irgendetwas, wo, von welcher Website hat er das denn vorher die Informationen geholt oder gekauft, das schlagen wir ihm jetzt mal vor. Und ähnliches. Also die ganzen Verläufe, die dann gespeichert würden, die uns angeblich, vielleicht auch wirklich, den Aufenthalt im Netz erleichtern sollen, ein besseres Erlebnis ermöglichen sollen, wie es so schön heißt. Ja, wenn wir die also alle deaktivieren, habe ich schon lange und mein Interneterlebnis ist seitdem nicht schlechter geworden, dann, sagt Google, dann würde das nicht mehr aufgezeichnet. Das, was schon gespeichert ist, diese Daten, die können wir übrigens gar nicht löschen. Wir können sie nur dann löschen, wenn wir unsere alten E-Mails löschen, die irgendwo noch gespeichert sind. So, und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich tausende von E-Mails irgendwo habe, nicht bei Gmail, Himmels Willen, müsste die jetzt alle löschen, weil Google bietet nicht an, dass man auf einen Schlag sagt, Zeitraum von da bis da, alles klatsch weg, sondern da müsste man die einzeln aufrufen und einzeln löschen. Also eine sehr unfreundliche Art und Weise, geklaute, kopierte, nach den Geschäftsbedingungen wohl erlaubt, geklaut, kopierte Daten wieder wegzubekommen. Man sollte nur daran denken, wenn man mit Gmail arbeitet, dass dann alles gescannt, automatisch gefiltert, analysiert und gespeichert wird. Also, wer das will, naja, wenn er irgendwann im Halbleiterhimmel kommt, wird er seine Daten wahrscheinlich schon da wiederfinden, aufbereitet und auf eine Art und Weise. Naja, lassen wir diesen Quatsch. Es ist erschreckend, zu erwarten war es schon, aber dass diese Sachen tatsächlich so intensiv von Google betrieben werden, ist sicherlich mal ein Nachdenken wert. Jo, wer kennt's nicht? Telefon klingelt, man geht ran, hört nichts. Ich meine, ich habe das schon mal in einem Audio und auch im Video gesagt und erklärt, worum es dabei geht. Das sind also dann irgendwelche Werbefirmen, die, weil sie nicht jedes Mal irgendeine Telefonnummer wählen wollen, dann eine Gruppe von Rufnummern dem Computer anklicken und der ruft dann gleichzeitig diese ganze Gruppe an. Wer zuerst das Gespräch annimmt, der hat es, und die anderen, die hören dann eben nichts oder sind einfach nur gestört worden. So, und wer das zuerst annimmt, naja, der wird dann beschwatzt, belabert. Da versucht man tatsächlich von Seiten der Anrufer eines Callcenters oder wem auch immer, ihm etwas aufzuschwatzen. Die Bundesnetzagentur hat vergangenes Jahr 62.000 Beschwerden bekommen über solche unerlaubte Telefonwerbung. Und das ist nun nicht einfach nur mal, Beschwerde und das war's dann. Nein, die haben über 300.000 Euro an Bußgeldern verhängt, weil das ist so eine Straftat, das darf so nicht sein. Es sind 2018 mehr als 250.000 Verbraucheranfragen und Beschwerden eingegangen. So, und diese eben genannten 62.000, das waren dann unerlaubte Telefonwerbung. Der Jahresbericht der Bundesnetzagentur, der vergangene Woche veröffentlicht worden ist, dass es im Jahr 2017 etwa 270.000 Anfragen gab. Und dass sie also dieses Aufkommen also deutlich gestiegen ist, wobei man nicht weiß, sind die Belästigungen durch Telefon und Ähnliches mehr geworden oder sind mehr Leute wach geworden und sagen, ich lasse es mir nicht gefallen. Denn 2017 haben sich wegen unerlaubter Telefonwerbung 57.000 Leute an die Bundesnetzagentur gewandt und wie eben gesagt, 2018 bereits 62.000. Die Bußgelder, die 2018 von der Bundesnetzagentur wegen unerlaubter Werbung verhängt worden sind, die belaufen sich auf 1,1 Millionen Euro. 600.000 Euro, das waren zwei Großstrafen zu je 300.000 Euro. Das ist also das Bußgeld, das maximal mögliche Bußgeld, was die Bundesnetzagentur verhängen kann. Ja, und jetzt versucht man eben die Verfolgung von diesen Intensivtätern, so wird es genannt, etwas zu intensivieren. Es heißt ja, und es ist ja nun ganz klar, dass man damit Verbraucher schädigen will. Die rufen ja nicht an, um irgendjemand zu sagen, hier, ich schick dir jetzt morgen mit dem Briefträger 50 Euro oder sowas, sondern die wollen im Grunde genommen diese 50 Euro durch irgendwelche Produkte, Verträge, Dienstleistungen oder sonst was, was der Angerufene normalerweise gar nicht braucht, zu erwirtschaften. Denn auch diese Callcenter, die ganze Infrastruktur, die kostet natürlich Geld. Das kommt ja zusätzlich noch oben drauf. Das, was mir da aufs Auge gedrückt wird, ist ja nicht billiger, als wenn ich es irgendwo beim Händler um die Ecke kaufe, sondern in aller Regel teuer oder überteuert. Viele dieser Anrufe, das ist ja auch irgendwo einfach nur gelogen. Da werden ja falsche Aussagen gemacht zu Strom- oder Gastarifen, die gar nicht stimmen. Angerufene werden dazu gedrängt, neue Verträge für Versicherungen zu machen oder für Autoversicherung. Und es wird teilweise sehr, sehr aggressiv dabei vorgegangen. Und um das zu unterbinden, gibt es eine Möglichkeit. Muss man erstmal aufteilen. Es gibt also die normalen Anrufe von Firmen, mit denen wir in Beziehung stehen. Wenn also mein Stromanbieter mich anruft und sagt, du, wir haben neue Verträge und du kannst in den und den und du hast so viel gebraucht und das ist für dich billiger, das ist ja erstmal, weil ich mit dem in einer Geschäftsbeziehung stehe, erstmal so nicht strafbar. Es sei denn, ich hätte ihm das untersagt. Aber die anderen Sachen, um die es hier in der Hauptsache geht, das sind die sogenannten Cold Calls. Das sind also als kalte Anrufe von einem Unternehmen oder für ein Unternehmen, mit dem ich überhaupt keine Geschäftsbeziehung habe, was ich vielleicht gar nicht kenne, was es vielleicht auch gar nicht gibt. Und wenn so etwas passiert, dann sollte man sich wirklich die Zeit nehmen, das zu melden, denn sonst hört dieser Mist nicht auf. Die Bundesnetzagentur hat dazu eine Webseite eingerichtet und darauf ist auch eine Liste, wo man lesen kann, was es denn da alles so gibt. Also Überschrift ist da Beschwerde einreichen und dann geht's los. Sie möchten einen Fall unerlaubter Telefonwerbung melden. So, und dann wird erklärt, wann eben so eine unerlaubte Telefonwerbung vorliegt, damit man nicht unnötig irgendetwas schreibt, was eigentlich erlaubt ist, wie eben in dem Beispiel mit dem Stromanbieter, der mir den Strom ja schon liefert. So, und dann, dass man diese Beschwerde auf verschiedenen Wegen einreichen kann, online, das ist natürlich das Einfachste. Dazu gibt es auch Beschwerdeformulare, man kann das auch per Fax, wer denn sowas noch zu Hause hat, einreichen oder natürlich per Brief und mit der gelben Post. Diese Beschwerdeformulare kann man sich herunterladen oder man kann einfach diese Dinge ausfüllen. Dann wird auch erklärt, was wichtig ist, worauf man achten muss, was man alles angeben sollte. Und ja, ich hoffe, jeder, der mit solchen Anrufen belästigt wird, sollte sich dann an die Bundesnetzagentur melden. Die tut wirklich etwas. Und nur dann, wenn sehr viele von solchen Beschwerden Gebrauch machen und die Bundesnetzagentur aktiv wird, nur wenn es wirklich Geld kostet, massiv Geld kostet, dann wird diese unerlaubte Telefonwerbung, diese Cold Calls, irgendwann mal der Vergangenheit angehören. Ich habe ja mal Mavic, diesen Quadrocopter da, vorgestellt und gezeigt und auch mal so Versuche gemacht mit der Reichweite. Das Problem dabei ist, wenn man im Freien ist, im Sommer, wenn es schön ist und wenn es wirklich Spaß macht, so etwas fliegen zu lassen, wenn man es denn dann noch fliegen darf, da wo man ist, dann kann man auf dem Display des angeschlossenen Tablets oder Telefons nichts sehen, weil die Displays sind alle für das Sitzorgan, die wir heute haben. Obwohl, da tut sich wahrscheinlich etwas. Es gibt helle Displays, ich weiß, und man kann da einen Rahmen drum bauen und ich kann mir ein Betttuch über den Kopf tun und was weiß ich nicht alles. Darum geht's gar nicht. Es geht einfach darum, eine Zeitung kann ich im Freien lesen, ein Display nicht. Ein Display nicht? Doch, es gibt ja Displays. Diese ELNK, ELNK. Ich weiß nicht, das wird ja als Wort geschrieben. Ich weiß noch nicht mal, wie man das ausspricht. Also ich sag ELNK-Display. Das sind die Dinger, wenn Sie mal so ein Amazon Kindle gesehen haben oder vielleicht selbst eins haben. Das ist schwarz-weiß. Die Information, die da drauf ist, die braucht, wenn sie angezeigt wird, keinen Strom mehr. Nur um die Information zu setzen. Quasi. Nur dafür wird Strom gebraucht. So, und dann kann man damit ins Freie gehen und die kann ich bei hellem Sonnenschein lesen. Genauso wie im Dunkeln, wenn das Ding eine Beleuchtung eingebaut hat. Das ist ja dann die andere Seite. Wenn es dunkel ist und ich kein Außenlicht habe, dann kann ich nichts sehen. Deswegen. Aber wir sind ja normalerweise in einer hellen Welt, es sei denn, wir lesen was unter der Bettdecke. Und in dieser hellen Welt ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Displays ablesen können. Meine Uhr hätte ich Probleme damit, mein Mobiltelefon hätte ich Probleme damit. So, also Technologie gibt es. Nur, die sind bisher sehr langsam gewesen. Wenn Sie mal sehen, wie so ein Bild aufgebaut wird, das wird mehrmals, wird da umgeladen und was weiß ich nicht alles, flackert dann zwei, drei Mal und dann steht das Bild. Aber auf der Display Week hat ELNK jetzt neue Displays gezeigt, vorgestellt und ich habe mal die Videos gesehen. Das ist schon ganz schön irre. Mittlerweile können die in Schwarz-Weiß, darüber reden wir jetzt, tatsächlich Videos darstellen, ohne Flackern, ohne Umladen, ohne irgendetwas. Also zurückversetzt in die alte Röhrenfernsehgerätezeit. Diese Anzeige ist jetzt schon möglich. Wobei ein Röhrenfernsehgerät konnte man natürlich auch in der Wohnung nicht sehen. Im Sommer, da musste man die Gardinen vorziehen, die Übergardinen oder Rollos runtermachen. Und dass man sehen konnte, diese kann man aber im prallen Sonnenlicht erkennen. Das heißt, Videos sind schon machbar. Der nächste Schritt ist dann natürlich, so etwas in Farbe zu machen. Das gibt es natürlich auch schon länger. Und auch so etwas wurde auf der Display Week vorgestellt von ELNK. Und zwar so eine Art Bilder, die man an die Wand hängen kann. Und diese Bilder in Farbe mit der gleichen Technologie. Man hat diese Technologie also weiterentwickelt. Man hat da Teilchen, die unterschiedliche Ladungen erhalten, die dann sortiert werden, gestapelt werden in mehreren Durchgängen. Und das geht also nicht so schnell, dass man Videos sehen kann, sondern so wie die ersten alten Kindle-Geräte, wer sich das mal ansieht, so ungefähr in der Geschwindigkeit. Und zwar hat man Cyan, Magenta, Gelb und Weiß als Farbe. Diese Pigmente da drin, damit lassen sich dann nahezu beliebige Farben mischen. Gut, es gibt einen begrenzten Farbraum, ist klar. Diese Darstellung ist nicht richtig satt, nicht richtig kontrastreich, nicht richtig leuchtend, aber es sind Farbbilder. So wie in der Anfangszeit der Farben, wie wir sie auf unserem Homecomputer hatten. Wenn ich mir überlege, dass ich in der Hauptsache, wenn ich unterwegs bin, keine bewegten Bilder mehr ansehe, mal abgesehen von diesen Kopterflügen da, sondern irgendwo im Internet bin, irgendwelche statischen Sachen habe, würde das dafür vollkommen ausreichen. Und auch hier ist es so, dass nur für die Sortierung der Pigmente in diesem Display Strom gebraucht wird. Wenn die einmal sortiert sind, in der richtigen Reihenfolge gestapelt sind und damit für nach außen die richtige Farbe reflektieren aus dem einfallenden Licht, dann brauchen die keinen Strom mehr. Wenn Sie die Möglichkeit haben, sich das mal anzusehen, schauen Sie einfach mal nach Display Week und ELNK und Farbfotos. Da gibt es verschiedene Quellen im Internet. Da kann man auch sehen, mit welcher Geschwindigkeit, kann man nicht sagen, sich diese Bilder ändern. Also für Bilder, die man an die Wand hängt, die man selbst ändern kann, jeden Tag ein anderes Bild von einem anderen Familienmitglied, von einer anderen Freundin, von was weiß ich was. Und wenn der Besuch kommt, kann man die Bilder dann auf die entsprechende Freundin anpassen. Das geht also schon, das ist also schon machbar. Diese Pigmente, das sind Kügelchen, die bekommen also eine unterschiedliche Ladung. Dadurch, dass sie eine unterschiedliche Ladung haben, sind die in dem elektrischen Feld, welches zwischen den Schichten des Displays sind, in einem bestimmten Abstand positioniert. Und jetzt müssen diese kleinen, ich sag mal Kugeln, die haben auch von Kügelchen gesprochen, richtig sortiert werden. Und das ist das Umladen und das ist dann die Zeit, die es benötigt, bis die richtig gestapelt sind und dann ganz oben eben die Farbe liegt, die ich haben will und darunter die anderen, mit denen ich es mischen will. Diese Auflösung Da hat die ein 13,3 Zoll Display mit 2200 mal 1650 Pixeln, sind 213 dpi, die in Schwarz-Weiß gezeigt wurden. Die sollen wohl schon bald lieferbar sein. Diese Technologie wird also bald den Herstellern angeboten, die solche Displays dann veredeln mit ihrer eigenen Technologie. Amazon ist da wohl ganz, ganz vorn dran. Und ja, dann müssen wir einfach mal abwarten, wann die farbigen Dinger kommen. Statisch, wie gesagt, ist es in Farbe schon möglich. Für viele Anwendungen würde es reichen. Weiter hat man dort etwas gezeigt, was mich umgehauen hat. Und zwar auch als Schwarz-Weiß, allerdings erstmal nur ein aufrollbares Display, ein sogenanntes E-Paper mit 31,5 Zoll Diagonale, 2540 mal 1440 Bildpunkte. Die haben da Beispiele gezeigt, Baupläne von irgendwelchen Stadtplanern oder so etwas, diese üblichen Blaupausen. So, die Dinger, die sind wirklich wie so eine Blaupause, als Rolle da. Und die werden auseinandergezogen und diese Dinger, naja, die kann man dann natürlich mit einer anderen Information laden. Man kann also laufend irgendetwas darauf ändern. Eine weitere Geschichte, das haben sie dann irgendwo um die Ecke gezeigt, das ist, dass man mit dieser Technologie Fenster beschichten könnte. So, und dass ich also auf meinem Fenster, tagsüber gucke ich raus, freue mich an der schönen Natur und nachts oder abends, wenn es dunkel wird und ich will nicht, dass jemand reinguckt, ja, dann schalte ich die auf undurchsichtig. Die werden dann also grau, milchig oder wie auch immer. Auch hier hat sich etwas getan. Da sind die Preise natürlich noch in einem Bereich, wo man sagt, naja, ein Vorhang vorziehen ist billiger. Aber irgendwann waren auf jeden Fall die Verkaufsmanager der Meinung, sollte so etwas keinen großartigen Aufpreis mehr kosten. Das heißt, man hätte am Fenster irgendwo einen Schalter oder ein Bluetooth-Modul oder sonst was und kann vom Rechner, vom Tablet, vom Telefon aus einfach dann die Fenster gezielt und auch in der veränderbar dunkel schalten. Man kann ja auch Muster da drauf bringen. Man braucht Weihnachten nicht mehr Sternchen auf die Fensterscheiben zu kleben, sondern man programmiert sie einfach da drauf, beziehungsweise lädt sich die Muster irgendwo aus dem Internet herunter und kann dann diese da drauf bringen. Genauso mit Haustüren. Haustür mit Glas ist schön, aber wenn ich dann nachts mit meiner Kerze da um Nachthemd daran vorbeilaufe, möchte ich ja auch nicht unbedingt, dass jemand reinguckt. Also die Anwendungsfälle sind sehr, sehr groß. Diese Technologie, dadurch, dass sie auch sehr energiesparend ist, hat sicherlich eine große Zukunft. Und wenn mal die Farbdinger ein bisschen schneller sind, dass man sogar Videos sehen kann, dann gibt es, glaube ich, kein Halten mehr, auch wenn die Farbqualität immer noch hinterherhängt. Android Q wurde vorgestellt von Google in einer Beta-Version, die auch schon runterzuladen ist für einige Mobiltelefone. Ich glaube, es sind 18 Telefone von 14 verschiedenen Herstellern, irgend sowas in der Größenordnung. Es ist in Beta 3 und man sollte vielleicht mal einen Blick darauf werfen. Also die Google I.O. ist ja immer der Zeitpunkt, wo solche Sachen vorgestellt werden. Und Android Q, da gibt es so einige Dinge. Zum Beispiel sind da die Bubbles, wie man sie bei Facebook Messenger kennt oder sowas. Die werden hier weiterentwickelt, dass man also Informationen darüber bekommen kann. Es wird aber gleichzeitig auch darauf geachtet, dass hier nicht mehr irgendwelche Sachen überlagert werden, sondern die werden teilweise auch durchsichtig gemacht oder gestapelt oder wie auch immer. Man kann auch Benachrichtigungen künftig sortieren lassen, dass man sie nach Wichtigkeit anzeigt und stapelt. Es gibt die Möglichkeit, einen Dark Mode einzustellen. Das kennt jeder. Es wird abends dunkel. Und auch wenn ich eine automatische Helligkeitsanpassung in meinem Display eingestellt habe, dann ist es immer noch zu hell. Und da kann ich einen sogenannten Dark Modus einschalten, der einfach dann umschaltet, vielleicht bisschen vergleichbar mit dem, was schon seit langem in den Navigationssystemen möglich ist. Wenn die Sonne untergeht, schalten die auch die Art der Anzeige um, so dass man nicht geblendet wird. Die Gestensteuerung wird weiterentwickelt, dass man also die Sachen wie letztgenutzte Applikation oder Zurücktaste oder Homescreen oder sowas durch eine Geste steuern kann. Das wird jetzt mit neuen Wischgesten auch vom unteren Bildschirmrand her möglich gemacht. Dann soll das Smartphone auch als Identifikation zum Google-Konto die Sache etwas vereinfachen, dass man zum Beispiel, wenn ich einen neuen Computer anmelde an mein Google-Konto, bekomme ich dann auf meinem Mobilgerät, was schon angemeldet ist, die Aufforderung, eine Taste zu drücken. Ich glaube, Leiser-Taste muss man dann drücken, warum auch immer. Und dann wird die Anmeldung damit quasi bestätigt, dass man der Richtige ist, dass man das neue Gerät anmelden darf und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge neue Sachen, auch dass man vorkompilierte Applikationen laden kann, die dann eben schneller lauffähig sind. Wobei, naja, wenn ich sowas runterlade und ich warte da mal 10 Sekunden, bis das installiert ist, ist ja nicht die Welt. Aber es gibt viele Sachen, an denen man bei Google herumgeschraubt hat. Das, was man, naja, eigentlich braucht als Anwender, das kann Google selbst nicht machen, obwohl sie Druck machen auf die Hersteller, nämlich kontinuierlich und dauerhaft Updates bereitzustellen. Dass es irgendwo vielleicht von der Technik her nicht mehr weitergeht, ist ja schon klar. Aber die meisten Hersteller, die versuchen ja ihren Technologieschrott, Schrott ist das, was nach kurzer Zeit nicht mehr nutzbar ist, an den Mann oder an die Frau zu bringen, indem sie einfach Updates, Sicherheit-Updates, Betriebssystem-Updates, neue Funktionen und sowas nicht mehr ausliefern. Und Google versucht das ja mit Druck durchzusetzen, dass das auch weitergeht, dass ich auch nach 2 Jahren meine Sicherheitsupdates noch bekomme. Nur allein kann Google das nicht machen und ein Google-Telefon zu kaufen. Ja, das ist ja genauso wie meine Seele an den Teufel zu verkaufen, denke ich mal so. Also wer sich dafür interessiert, für diese neuen Sachen und schon mal einen Blick darauf werfen möchte, der kann unter android.com/beta sich für diesen Test registrieren und sehen, ob sein Telefonhersteller mit dabei ist und sein Telefon, was er hat, von Google mit dieser Beta bedient wird. Sicherlich mal interessant zu sehen, was Google vorhat. Wir hatten ja schon mal das Thema 5G, Mobilfunkstandard. Gut, die Versteigerung läuft nach wie vor, die sind jetzt bei über 5 Milliarden. Ich weiß nicht, wie viele 100 Runden die jetzt schon, Versteigerungsrunden die jetzt schon hinter sich haben. Und die ja, militanten 5G-Gegner, die da tatsächlich im Internet mordsaktiv sind, die geben nicht auf. Die haben also immer noch Angst, dass jetzt die Welt untergeht, wenn 5G eingeführt wird. Gut, meine Meinung dazu war ja ganz klar, das dient in der Hauptsache erstmal der Industrie und dem Staat, weil sie jetzt etwas Imaginäres versteigern und daraus Geld machen. Aber anschließend bezahlen wir es ja, weil diejenigen, die diesen imaginären Kram, also die Rechte der Nutzung von Frequenzbereichen ersteigert haben, das Geld wieder reinholen müssen, nämlich von uns. Also letztendlich könnte der Staat auch sagen, wir geben euch das kostenlos und erhöhen die Steuern, das wäre genauso. Und da würde wahrscheinlich mehr Innovation kommen. Aber wer weiß. Jedenfalls ist es ja so, dass wir bei uns die Frequenzen von 3,4 bis 3,8 Gigahertz in der nächsten Zeit in der Hauptsache wohl auch nutzen werden. In den USA ist es ein bisschen anders. Denn es wurde auf der 5G-Weltkonferenz im Jahr 2015 festgelegt, dass man die Nutzung für Telefonie bis 86 Gigahertz plane. So, und diese 86 Gigahertz, das ist natürlich eine Mordsgeschichte, das hört sich auch wahnsinnig hoch an. 86 Gigahertz geht nicht mehr durch meine Hauswand dadurch und normal auch nicht durch mein Fenster. Aber es gibt zum Beispiel in den USA, in Japan und in Südkorea bereits Infrastrukturen für Telefonie mit 28 GHz Frequenzbereiche. Und in Europa hat man jetzt also, wie gesagt, bis 3,5 GHz und in Japan und China in der Hauptsache wohl 4,5 GHz. Also es geht höher und höher und bis 86 ist eine Menge. Jetzt haben wir aber in diesen Bereichen bis 86 GHz eine ganze Menge anderer Dienste, die auch irgendwo wichtig sind. In den USA hat man aktiv 24 GHz Bereich bis 25 und ein paar kleine GHz Bereich versteigert. Die kommen also jetzt schon in diese Richtung, wobei wahrscheinlich stockt die ganze Sache wieder, weil Huawei da als Spion, als Hardware-Spion gebrandmarkt worden ist und jetzt haben sie keine Infrastruktur mehr, um ihre Netze aufzubauen. Aber gut, das ist deren Problem. So, und in diesen Bereichen, da ist auch die Radioastronomie zu Hause und auch Wetterdienste. Die Meteorologen, die haben auch einen Bereich, mit dem sie dann ihre Messungen machen, Wolkenmessungen, Durchlässigkeit, Feuchtigkeit und all diese ganzen Geschichten. So, und jetzt besteht die Angst, dass diese Sachen sich gegenseitig beeinflussen, wenn jetzt die Mobilfunknetze kommen. Denn wir müssen ja nun wissen, wenn ich mit so einem Mobiltelefon durch die Gegend latsche, ist das was ganz anderes, als wenn ich irgendwo eine Sendestation habe, die auf einem sehr eng begrenzten Frequenzband arbeitet und auch hochkontrolliert ist für Nebenwellenausstrahlungen und Ähnlichen und auch eine Richtwirkung hat. Aber hier geht es ja darum, es ist ja eine Art Rundfunk, was wir machen. Es wird ja wirklich rund gefunkt und unsere Mobiltelefone, da wo wir sind, da verpesten die natürlich auch den Äther. So, und da gibt es wohl Probleme, dass tatsächlich von dieser neuen Technologie, die ja noch gar nicht aufgebaut ist, die Wettervorhersagen beeinflusst werden könnten. Das, was wir gesehen haben, die Bilder von diesem schwarzen Loch, es sind ja keine Bilder, muss man ja auch mal sagen, sondern es sind ja einfach nur Echos, die man empfangen hat, die man über den Rechner dann in ein Bild umgewandelt hat. Die Farben und all das stimmt ja alles gar nicht, sondern es hat nur, weil wir uns, wenn wir Riesenhaufen von Zahlen sehen, nicht vorstellen können, wie sowas aussieht, hat man da ein Bild draus gemacht. Und so ein Bild, ich persönlich finde es mehr als sau doof. Ein schwarzes Loch ist ja rund. Und das wurde ja zweidimensional dargestellt. Da wurde immer so eine Corona dargestellt, obwohl die eigentlich das schwarze Loch komplett einhüllen müsste. Daran sieht man schon, dass es nur Verarschung für das dumme Volk gewesen ist, dass man solche Bilder da gemacht hat. Aber die Weltraumbeobachtung, die können wir heute schon in den vom Mobilfunk genutzten Bereichen nicht mehr durchführen. Das sind die Bereiche 800 MHz, 1,8 GHz und 2,6 GHz. So, und da gibt es also schon starke Einschränkungen. Wenn jetzt aber die 5G genannten Frequenzbänder benutzt werden, dann wird es natürlich noch deutlich schlimmer. Und wenn dann auch noch die Nutzung hochgeht im 24 GHz Frequenzbereich und eventuell noch höher, ja, dann müssen wir sehen. Hubble zum Beispiel kann im Prinzip nahezu unbeeinflusst messen. Aber von der Erde aus wird es künftig nicht mehr gehen. Wir verballern uns diese ganzen Frequenzen mit Möglichkeit der Kommunikation von Mensch, Maschine, Mensch, Mensch, Maschine, Maschine oder wie auch immer. Wir vermüllen unseren Planeten mit Strahlung. Muss man auch mal so sehen. Wir nehmen alle Frequenzbereiche und benutzen die so intensiv, dass wir im Grunde genommen nicht mehr nach draußen gucken können. Was bleibt? Wir müssen auf den Mond und auf der Rückseite vom Mond. Von da aus haben wir einen klaren Blick. Von da aus sind wir dann in der Lage, auch ins Universum hineinzusehen, ohne dass wir uns um den Müll von der Erde kümmern müssen. Also diese Kommunikation und diese Frequenzbereiche bis 86 GHz, die vermüllen derart unsere Umwelt und nur weil wir sie nicht sehen können, kümmert sich keiner drum, hat keine Angst davor, interessiert es keinen so wirklich und so richtig. Bei Intel-Prozessoren gibt es weitere Sicherheitslücken. Neben Meltdown und Spectre ist jetzt auch Zombie Load bekannt geworden. Auch hier geht es um einen Seitenangriff eigentlich. Eine Attacke, die wieder von der TU Graz von Daniel Groß publik gemacht worden ist. Diese Sicherheitslücke bezieht sich nur auf Intel-Prozessoren und nicht auf die von AMD, ARM oder IBM. Diese Sicherheitslücke ist nur bei Hyperthreading erreichbar, wenn ein Code spekulativ zur Ausführung bereitgestellt wird und zwei Prozesse auf demselben CPU-Kern laufen. So, jetzt kann aber auch nicht gezielt etwas ausgeliefert werden, sondern man liest im Grunde genommen zufällig das mit, was da passiert. Und wenn man genügend Daten gesammelt hat, dann kann man die analysieren und möglicherweise Informationen da heraus extrahieren, wie es auch schon bei den anderen Sicherheitslücken der Fall war. Intel hat dieses Loch wohl nach eigenen Angaben schon geschlossen und die Prozessoren, die jetzt zur Auslieferung kommen, bieten diese Sicherheitslücke nicht mehr. Wenn man selbst prüfen will, ob die eigenen Prozessoren diese Sicherheitslücke aufweisen, dann kann man das mit dem MDS-Tool unter Linux und Windows prüfen. Auf AAMAS, der KI-Konferenz, wurde vergangene Woche viel über künstliche Intelligenz und die Kommunikation mit menschlichen Gegenüber gesprochen. Ja, das ist ja nun so ein Problem. Also diese Mensch-Maschine-Schnittstelle soll ja in der Hauptsache über verbale Kommunikation laufen. Und das bedeutet, dass diese Maschinen sich, auch wenn sie sich untereinander anders verständigen, mit den Menschen nur über die Sprache verstehen, lernen sollen. Aber nicht nur das reine Sprechen, sondern es gehört auch eine Menge andere Sachen dazu. Mimik zum Beispiel, um einen Ausdruck der Freude, der Ablehnung, des Zugetanseins oder wie auch immer, also ein Einfühlungsvermögen nach außen geben zu können. Gleichzeitig soll aber auch in der Sprache eine gewisse Ironie vorhanden sein, die dann irgendwo spaßig, lustig wirken soll. Das ist natürlich eine Sache, die wir Menschen einfach so drauf haben, irgendwas mal zu sagen, was man gar nicht so meint, vielleicht sogar das Gegenteil meint, um einem Thema eine bestimmte Richtung zu geben. Aber so etwas zu programmieren, ist nicht einfach. Man hat verschiedene Versuche dazu gemacht, hat diese Maschinen mit Kindern sprechen lassen und konnte dann natürlich auch viele Erkenntnisse daraus ziehen. Also ein Roboter, der warmherzig wirkt, der also nach außen durch Mimik, möglicherweise Gestik und die Art seiner Sprache zu verstehen gibt, dass er mitfühlt, der wird von Menschen besser angenommen, besser wahrgenommen. Hier wird nicht das Ziel verfolgt, dass man jetzt Kinder durch Roboter erziehen lässt oder dass man irgendwo Menschen nur noch mit Robotern pflegen lässt, die Hilfe benötigen. Aber ergänzend ist es schon ganz wichtig. Es gibt natürlich auch Situationen, wo es gar nicht anders geht, zum Beispiel während einer Strahlentherapie, wo ein Mensch gar nicht dabei sein kann, aber dem Roboter ist es ziemlich wurscht. Dem passiert nicht so schnell etwas. Wichtig ist also ein Blickkontakt zwischen Mensch und Roboter. Der muss da sein. Der Roboter muss lächeln können. Der Roboter muss eigentlich auch mal mit dem Auge kniepen können. Und all diese Dinge kommen zu einer Kommunikation zwischen Maschinen und Menschen als wichtiges Element hinzu, wenn diese Technologie Erfolg haben soll. KI an sich ist also nicht ausreichend, sondern die Interpretation des gesamten Gefühlsspektrums von Menschen müssen erkannt werden und in gewisser Art und Weise auch wiedergegeben werden können. Erkenntnisse, die, wie jeder eigentlich intuitiv selbst hätte so formulieren können, Aber das ist ja nun mal bei Wissenschaft so. Man muss erstmal diese Dinge versuchen, in ein Raster zu bringen, um sie verstehen zu können, um sie auch ausprobieren zu können und nicht einfach sagen, na, der hat gesagt und der hat gedacht und das haben wir schon immer so gemacht, sondern wir müssen eine Struktur darin haben, um wissenschaftlich damit arbeiten zu können. KI geht weiter mit Riesenschritten, aber das Problem ist, die Auswirkungen nach außen kommen nicht in solchen großen Schritten weiter, weil das System viel zu komplex ist, der Kommunikation zwischen Maschinen und Menschen, wie wir auch schon an der Kommunikation zwischen einzelnen Menschen oder gar mehreren sehen können. Kommenden Sonntag sind Wahlen. Das Wichtigste überhaupt, geht wählen oder nehmt an der Briefwahl teil. Briefwahl ist ja nicht mehr eine Ausnahme, sondern ganz legitim. Jeder kann und darf ohne jede Erklärung auch zum Mittel der Briefwahl greifen. Ist vielleicht ganz gut, um sich zu Hause mal diese Lappen da anzusehen. Zumindest bei der Europawahl hat man nur eine Stimme. Aber einen Lappen von Meter Länge oder was sogar noch mehr, ich weiß es gar nicht mehr. Also, es ist ganz, ganz wichtig zu wählen. Wir sehen, was in Österreich passiert. Wir sehen, was in Ungarn passiert. Wir sehen, was in Polen passiert. Wir sehen auch, was in Frankreich passiert. Und wir sehen, was in England passiert. Gerade Großbritannien, muss man sagen, hier sind Menschen wirklich auf eine ganz falsche Richtung, mit vielen Lügen und Halbwahrheiten und Scheinwahrheiten gelockt worden, um dann zu einer Abstimmung zu kommen, dass 52% sagen, wir wollen nicht mehr in der EU sein. Wie es heute aussieht, weiß keiner. Wir sehen es in den USA, wie hier mit Lügen, mit Populismus, mit Angstmacherei ein Präsident das Sagen hat, der nicht gut ist für diese Welt, der überall stänkert und überall Zoff anfängt. Keiner, der gemeinschaftlich etwas macht. Vor allen Dingen, der nichts für unsere Umwelt tun will, aus dem Klimaschutzabkommen ausgestiegen ist, der nicht für Kommunikation, sondern für Konfrontation steht. Wir müssen versuchen, Parteien zu wählen, die nicht radikal sind, keine Bauernfänger. Ich habe so viele, sowohl im Gästebuch wie auch bei YouTube an Kommentaren, die ganz klar gesteuert aus Russland kommen. Wenn man dann mal ein bisschen nachgräbt und mal nachguckt, wo kommt das jetzt eigentlich her, was ist da, da steckt immer irgendeine Art Russland dahinter. Man versucht massiv die Wirklichkeit zu kaschieren, zu verändern, mit einer verlogenen Wirklichkeit zu überdecken. Obwohl wir alle leben ja tagtäglich in unserer Realität. Brauchen wir wirklich solche Informationen? Gut, dass Fehler gemacht worden sind von der Politik, massive Fehler, das ist klar. Und wenn man das mal zusammenfasst, fing es eigentlich an, massiv gefährlich zu werden mit diesem ganzen Flüchtlingsthema. Natürlich muss man Flüchtlingen helfen. Das ist ganz klar. Nur, wenn die eigene Bevölkerung sich abgehängt fühlt, dann geht es nicht mehr. Wenn Scheinwahrheiten, dass Ausländer mehr Kriminalität in der Statistik aufweisen als Deutsche, dann stimmt hier irgendetwas nicht. Diese Sachen werden eben besonders herausgehoben. Natürlich, diese ganze Clankriminalität, diese Idioten, die da die Autobahn sperren für irgendein Hochzeitskorso. Aber dafür ist doch der Staat da und er geht ja auch massiv dagegen vor. Das geht eben alles nicht, aber deswegen sind das doch keine schlechten Menschen. Man kann doch nicht pauschal sagen, die sind alle irgendwo schlecht. Wenn wir nicht mit denen reden, dann kommt es zu dieser Abkapselung. So, aber was ich damit eigentlich sagen will, wählen heißt eine demokratische Partei, eine Partei, die auch für Europa steht. Denn wir haben doch, und ich glaube, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, so 90% nichts gegen sogenannte Ausländer. Holland, Belgien, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Tschechoslowakei, nee, die gibt's ja gar nicht mehr, Tschechien, Slowakien und so weiter und so. Italien, genauso wenig, auch wenn die Regierung da im Moment ein bisschen daneben hängt. Aber die Italiener sind doch keine schlechten Menschen. Weiter, Schweiz, Spanien, Portugal, ich weiß nicht, wen ich vergessen habe, ringsherum, Luxemburg natürlich, ja, das sind doch alles Menschen wie wir. Wir haben doch keine Probleme damit. Wir fahren dahin in den Urlaub. Die kommen zu uns in den Urlaub. Wir kommen mit denen allen aus. Das müssen wir doch im Blick haben. Wenn wir weiter mit denen reden, wenn wir unsere Welt so gestalten, dass wir die Grenzen offen lassen können und wenn wir näher aufeinander zugehen, nur dann können wir eine positive und gute Zukunft bauen. In Sachen Umweltschutz, in Sachen Sozialbereich. Das heißt also, dass wir wirklich Geld, welches im Moment konzentriert auf Konzerne oder Einzelpersonen ist, wirklich in die Breite bringen, wirklich verteilen, soziale Verantwortung einfordern mit Gewalt. Wenn wir dafür sorgen, dass die Welt für unsere Kinder nach wie vor lebenswert ist, nur dann. So etwas, das muss Priorität haben. Natürlich unser eigenes Leben auch. Aber bitte wählt demokratisch. Es ist mir scheißegal, ob ihr schwarz oder rot oder blau oder grün oder wie auch immer die sich Dödels da anstreichen nennen. Es ist mir vollkommen egal. Wählt demokratisch. Und was mir persönlich wichtig ist, das hat aber jetzt nichts mit der Aufforderung zu wählen zu tun. Man muss nicht immer die gleiche Partei wählen. Man muss vielleicht versuchen, dass nicht eine Partei die Dominanz erreicht. Denn wir sehen ja, wohin es geht. Abhängigkeit von Konzernen, Lobbyistentum bis zu einer mafiösen Verstrickung bis in das Europaparlament hinein. Wir müssen in die Breite gehen. Ich weiß, alle Politiker haben Angst davor, dass es dann nicht mehr möglich ist, ein Land zu führen, keine Entscheidung mehr getroffen werden kann. Aber genau das ist es doch. Wenn eine Partei alle Entscheidungen über Jahrzehnte trifft, dann haben wir eine Diktatur, eine Parteiendiktatur. Nur das, was diese Partei will, nur das geschieht. Wenn wir aber zwei, drei Parteien an der Regierung hätten, demokratisch wohlgemerkt, dann sieht es doch anders aus. Dann muss man sich doch arrangieren. Dann bindet man doch viel mehr Menschen in diese Entscheidung ein, viel mehr Meinungen. Und nur die Breite der Meinungen, nur die bringt uns in die Zukunft. Wenn wir alle berücksichtigen, wenn wir mit allen sprechen, wenn wir allen gerecht werden, wenn wir alle Überlegungen zu unseren eigenen machen, nur dann. Bitte, wählt, geht wählen. Jeder, der nicht wählt, der begeht ein Verbrechen für mich an der Demokratie. Geht wählen oder Briefwahl oder was auch immer und wählt demokratisch. Wir brauchen Europa, wir brauchen Vielfalt, wir brauchen Gerechtigkeit. Also los, ab und ab und zu mal in den Shop gucken, was es Neues gibt und daran denken, dass wir von Spenden leben und von nichts anderem. Wird auch mal ein Thema sein, vielleicht nächstes oder übernächstes Mal, weil es kommen immer mehr, ich möchte fast sagen, Angriffe von außen. Ich solle doch Werbung machen oder dies oder das. Ich möchte mal darüber sprechen, was ich mache. Und ich möchte auch darüber sprechen, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Aber wie gesagt, vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal. Für heute erstmal alles Gute, eine gute Wahl. Und viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal. Ich hole den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.